Podcast wurde beendet mit, wir sehen uns in Berlin, aber eigentlich steht drüber, wir sehen uns in New York, oder?
Einer träumt schon wieder. Einer träumt schon wieder. Aber die deutsche Nationalmannschaft lässt uns auch träumen. Wir haben ein bisschen zurückgeblickt natürlich auf das Testspiel gegen Finnland, haben ein, zwei Gewinner uns rausgepickt, die echt Spaß machen dann auch in Richtung WM. Champions League Finale war dran, am Anfang geht's los mit einer Runde Beachvolleyball, Ausblick in Richtung GBT in Berlin und hinten raus wirklich einmal die komplette Runde gedreht. NBA Finals. Zverev gewinnt hoffentlich bald einen Grand Slam. Wir haben über die Handball European League Finals gesprochen. Und wahrscheinlich vergesse ich schon wieder irgendwas.
Ist auch nicht so schlimm, aber es ist auf jeden Fall ein buntes Potpourri aus Themen geworden. Martin hat auch noch einen neuen Lieblingsspieler, aber wer das ist, das erfahrt ihr in der Folge. Viel Spaß.
Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze! Was hat er für einen Block? Monster! Und Touchdown für New England!
Also wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga, soll der Cornflakes-Szenen gehen, aber...
Noch ein, noch ein, noch ein, noch ein, noch ein! Noch ein.
Großartig! Vettel ist Weltmeister 2010!
You have a timeout! The side has to use a Curry! Way down top! Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Ich glaube, ich fertig.
Mittwoch 16.18 Uhr, herzlich willkommen zurück zu einer dritten Folge in Folge von eurem frisch geschwirbelten Kölsch. Wenn das nicht mal ein Grund zum Feiern ist, Bengt.
Ey, bin ich fast gar nicht mehr gewohnt, dass wir es tatsächlich Woche für Woche schaffen, uns hier hinzusetzen. Ja. Aber fühlt sich gut an. Freut mich, freut mich. Heute lag ein bisschen was auf meinem Arbeitsplatz, beziehungsweise liegt auch immer
liegt
noch.
Das immer darf noch. Jetzt gerade ich musste halt, Bengt quasi, also hier, liebe Chefes, wenn ihr den Podcast hört, Bengt wollte weiterarbeiten.
Tun Sie eh nicht.
Ich
Sie
bin
eh
der nicht. Grund dafür, dass wir jetzt hier Podcast aufnehmen.
Und der Grund, warum Martin das jetzt sagt, ist, weil er weiß, dass Chefes diesen Podcast eh nicht hören. Deswegen ist auch egal. Aber ja, passt schon alles, passt schon alles. Wie geht's dir?
Gut, wir haben ein bisschen, oder ja, besser gesagt, ich habe ein bisschen Druck bekommen, dass wir die Regelmäßigkeit in diesem Podcast zurückbringen. Ich hatte ja relativ viele On-Air-Stunden die letzten Tage auf Twitch. Wir haben Elite.
Weird Flex?
Nö, das ist gar nicht so ein krasser weirder Flex. Wir haben Elite aus Ostrava gemacht und da kamen dann auch immer wieder sportartenübergreifende Themen zum Sprechen, wo wir dann immer mal wieder kurz beim Podcast rausgekommen sind. Und da muss ich mir tatsächlich den Vorwurf gefallen lassen, dass wir nicht mehr so regelmäßig erscheinen würden.
Ja, aber sorry, da sollen die Leute auch mal ein bisschen leiser heulen, ne? Also, weil es waren jetzt vielleicht, es war ein Monat, wo wir es mal nicht jede Woche geschafft haben, wo dann halt immer mal unregelmäßig hier der Content rausgekommen ist. Und ja, Newsflash, auch wir machen mal Urlaub, so. Und auch wir haben mal ein bisschen was zu tun. Aber natürlich, wir geben uns trotzdem größte Mühe, hier Woche für Woche zu kommen.
Ja, und du hast das jetzt noch nicht mitbekommen, aber ich habe quasi versprochen, dass wir jetzt in dem vollgesteckten Sommer, der jetzt ja kommen wird, dass wir nicht mehr ausfallen lassen, Bengt. Also, the pressure is on us.
Ja, gut, aber also ich weiß nicht, wie das bei der WM funktionieren wird. Also, da habe ich ja jetzt auch schon meinen Plan hier mal gepublished. Da
müssen wir halt
wahrscheinlich
irgendwie 20, 30 Minuten. Die Leute wollen doch wissen, was du machst, Bengt.
Ja, dann sollen sie meine anderen Medienformate konsumieren, die ja auch reichlich unterwegs sind. Weil ich werde da schon viel zu tun haben. Also, das ist leider kein Friedensfall.
Ich werde Bengt für 30 Minuten in der Woche auf jeden Fall an den Van ketten.
Und dann bin ich sehr gespannt, weil also hier Driving Force Martin Stuber ist jetzt auch schon.
Seit
wie lange machen wir den Podcast? 3 Jahren? Du bist auch seit 3 Jahren keine Driving Force.
Das ist verrückt, 3 Jahre ist schon eine lange Zeit, ne?
Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Und wir haben uns damals Sorgen gemacht, dass Anna Grüne und Sandra Ittlinger uns überholen. Mit ihrem Podcast, also, oder waren das überhaupt Anna und Sandra?
Ja, es war damals auf jeden Fall noch eine Beachvolleyball.
Carla und Sandra, glaube ich.
Ja, die es jetzt mittlerweile nicht mal mehr gibt, aber uns gibt's noch. Ja. Wir sind still hier.
Das fand ich auch so geil, dass ich hier letztens irgendwo in Carlas Insta-Story gesehen hatte, dass sie, glaube ich, ein A-Plus-Turnier in Baden-Württemberg gespielt hat.
Verrückt.
So ein Imagine, du bist einfach so ein junger Nachwuchs, eine junge Nachwuchs-Beachvolleyballerin, die gerade das erste Mal auf ihr A-Plus-Turnier kommt, sich vielleicht schon Chancen ausmalt, eventuell mal Punkte für die GBT zu sammeln und dann kommt Achtelfinale und Carla Borka steht dir gegenüber, da sagst du auch vielen Dank.
Ja, das passiert jetzt ja mit den in Anführungszeichen erfahrenen Beachvolleyballern. Joni Erdmann macht es ja ähnlich, der spielt ja jetzt auch hier so Schleswig-Holstein-Tour da oben und wenn du dann, keine Ahnung, irgendwie so ein junges, aufstrebendes Talent bist und dann spielst du halt gegen Leute, die einfach Olympia gespielt haben, das ist schon verrückt.
Sagst du auch echt vielen Dank. Ja. Aber ja, ich bin da auch nach wie vor sehr gespannt, was da dann bei ihr dann auch rumkommt. Ich war ja am Wochenende auch auf den Nachwuchsturnieren des Landes unterwegs.
Stimmt.
Ich war beim Berliner Sparkasse Premium Cup unterwegs und durfte da ein bisschen moderieren. Da hatten unsere guten Freunde von der Fraktion Bräunen mich angefragt, ob ich das moderieren könnte. Und habe da auch ein paar Teams gesehen, die ich perspektivisch auch auf der GBT wähne. Also muss da schon sagen, paar gute Jungs und Mädels mit dabei, wo ich mich dann auch echt drauf freue. Also jetzt, keine Ahnung, gerade im Herrenbereich, den Ole Sackermann habe ich noch nie spielen gesehen, aber der ist schon ein hoher Blocker, Mann. Also der hat wirklich, hat Skills, hat einen guten Touch. Da können wir uns in Zukunft auf was freuen.
Safe. Wobei, ich bin jetzt mal gespannt, wenn du... Ui, Gesundheit. Gesundheit. Ist das ein dreifaches Gesundheit?
Das ist die vier geworden.
Wow. Sorry. Das habe ich lange nicht mehr mitbekommen, dass jemand viermal genossen hat. Ist das für dich so ein Pollending? Weil wir sitzen wieder draußen.
Nee, ist der photische Niesreflex. Kennst du den photischen Niesreflex?
Nee.
Wenn einmal die Sonne rauskommt.
Ganz kurze Version.
Die Sonnenstrahlen in der Nase kitzeln.
Ich wusste bloß nicht, dass das photisch heißt.
Es hat tatsächlich einen Begriff. Es ist der photische Niesreflex. Und macht ja auch so ein bisschen Sinn. Photosynthese. Blatt wird grün und es kommt grüne Rotze aus der Nase. Ich glaube, da kommt die Beschreibung her.
Lecker.
Nein, aber hier Photosynthese ist ja mit Sonnenlicht und sowas. Deswegen.
Ja, soweit hat es bei mir in der Biologie auch noch gereicht.
Ey, immerhin.
Okay, dann lass kurz einmal ein ganz schnelles Beachvolleyball-Segment machen. Danach, ey, wir haben wirklich viel zu tun heute. Tennis steht an. Ich habe neun Lieblingsspieler bei der Nationalmannschaft, aber wir fangen kurz an mit Beachvolleyball, weil es geht für uns beide morgen schon?
Nee, ich fahre Freitag früh.
Für Bengt am Freitag. Für mich geht es morgen ab in der Hauptstadt. Ja. Berlin ruft, die German Beach Tour, Tourstop Nummer 3 und Tourstop Nummer 4 stehen an. Freue mich sehr drauf. Berlin ist, sage ich mal, immer wieder besonders, gerade dann auch in diesem Jahr, weil wir das letzte Jahr ja quasi eine neue Location enabled haben, am Funkhaus Beach.
Eine neue Location?
Nein, letztes Jahr waren wir das erste Mal am Funkhaus.
Ja, und dieses Jahr haben wir eine neue Location.
Nee, aber ich sage, das ist deswegen, also für mich ist es deswegen besonders, weil ich bin sehr, sehr gespannt, ob Berlin es schafft, den nächsten Step zu machen.
Ah, okay, ja gut, dann musst du wirklich mal an deiner Formulierung arbeiten,
Mann. Nee, es gibt die letzten 20 Sekunden nach hinten. Ich sage, das war alles astrein formuliert. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob, mit was für einem Mut wir Berlin da bekommen, weil ich muss ehrlicherweise sagen, Düsseldorf hat krank vorgelegt.
Ja.
Und jetzt waren so 3 Wochen für zumindest die GBT-Zuschauer Pause, für uns war keine Pause. Und die Messlatte liegt halt hoch.
Ja, und dafür war es für mich dann jetzt auch ganz cool, dass ich schon mal letzte Woche Berlin vorgefühlt habe und mal so ein bisschen geguckt habe, was in Berlin geht. Und ich sag mal so, auch da die Stimmung eher gedämpft gewesen, um das vorsichtig zu formulieren. Also die Berliner, die waren krank hyped auf ihre Berliner Jugendteams. So diejenigen, die dann da halt aus dem Berliner Umland kommen, die vielleicht dann auch für die Hauptstadt Beach angetreten sind. Da hast du dann schon gemerkt, als die auf den Center Court gegangen sind, da hat das Publikum gebebt. Und sonst war es schon eher mal ein, ich gucke mir hier mal ein bisschen Beachvolleyball an und lass mich entertainen. Deswegen großer Appell an euch, wenn ihr jetzt am Wochenende auch unterwegs seid und zu uns in die Hauptstadt kommt, dann macht Alarm. Also ich glaube, da brauchen wir wirklich 1-2 Gruppen, die ordentlich die Stimmung voranpeitschen, weil dann kann das schon was geben.
Jo, ist dann hier dein Job, dafür Stimmung zu sorgen. Und ihr müsst es Bengt erleichtern. Kurzer Blick aufs Teilnehmerfeld, Herren-Teilnehmerfeld. Lassen sich 2 Nationalteams nicht lumpen mit Max Just, Louis Wüst und Svenny und Philipp, die das erste Mal beide da sind auf der German Beach Tour. Cool. Bin ich sehr, sehr gespannt. Dann auch das erste gemeinsame Turnier in diesem Jahr von unserem Team of the Year 2025. Also Jonas Reinhardt, der hat ja in Düsseldorf noch die Schulter gezwickt. Der ist wieder am Start. Deswegen generell Männer-Teilnehmerfeld ist stacked. Bin ich sehr, sehr gespannt. Ich bin gespannt auf Erik Stadi in Berlin.
Ja.
Das ist immer wieder besonders. Yannick Kühborn an der Seite von Luis Kubo. Nächste Storyline, die aufgeht. Deswegen, ich gucke dieses Mal, und das finde ich jetzt auch okay, Düsseldorf 2 war absolut das Frauenteilnehmerfeld der Banger. Für mich ist es in Berlin das Männerteilnehmerfeld, was mir ein bisschen mehr Vorfreude besorgen lässt.
Ja, und vor allem halt auch schon in der Quali, ne? Also da geht es ja schon am Donnerstag los mit wirklich Hochkarätern, weil hier Sivas Stadi Seber, die du gerade angesprochen hast.
Müssen Quali spielen, ja?
Ja, Milan Sivas ist ja, glaube ich, 2024 Bestblocker geworden. Und Erik Stadi Seber hat seine Historie von Best Defender. Das ist ein Team, was theoretisch eine extrem hohe Upside hat, aber die sie in Düsseldorf jetzt gar nicht noch nicht zwingend abrufen konnten. Und mein Gott, also dass Luis Henrichs ein geiler Zocker ist, das haben wir alle schon gesehen. Und Cedric Möde konnte ich dann am Wochenende auch mal einmal begutachten. Der hat auch wirklich einen sehr, sehr guten Touch. Also wann
vor allem
immer.
Henrichs Möde, ich weiß nicht, ob du es auf dem Schirm hast, die haben letztes Jahr in Berlin ja quasi ihr Breakout-Turnier zusammen gehabt. Also was heißt Breakout-Turnier?
Ja, ja,
da ging es einfach bis ins Halbfinale.
Ja, absolut. Und mein Gott, also wenn ich mir jetzt das Team angucken würde und da von außen drauf schauen würde, würde ich im Normalfall sagen, ja gut, du spielst nicht über Luis Henrichs. So, der ist einfach einer der geilsten Zocker auf der Tour. Aber dann wurde mal ein Satz über Cedric Möde gespielt. den haben sie zu 10 gewonnen. Also, das ist dann schon ein Zeichen. Die können auf jeden Fall beide zocken. Dahinter kommen Harms, Huber, Schneckenburger, Kaminski, Sambale, auf die ich mich auch sehr, sehr freue, weil auch die am Wochenende extrem geil gezockt haben. Ja, also da kann was gehen. Und Erdmann Hansen komplettieren dann die Quali.
Kaminski, Sambale finde ich verrückt. Also im Positiven, das ist Kaminski Sambale, aber ich finde, wir können uns auch an Kaminski Sambale.
Hab ich nämlich Kaminski am Wochenende Sambale auch die ganze Zeit gesagt, bis mich Jonas Kaminski darauf angesprochen hat, ich würde seinen Namen die ganze Zeit falsch aussprechen. Ich war auch der festen Überzeugung, der heißt Sambale, aber dann hat Jonas mich korrigiert, dass der Mann Sambale heißt. Also vielleicht fragst du am Wochenende nochmal nach.
Der hat also wie gesagt ja auch eine Schwester, die glaube ich jetzt ihr Nationalmannschaftsdebüt gegeben hat. Also ich habe noch nie Sambale gehört.
Okay, weil also...
Okay, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
Vielleicht fragst du, oder vielleicht frage ich dann auch am Wochenende nochmal nach und du bleibst bis dahin einfach bei Sambale. Janik,
Sambale.
Aber, also, ich weiß geil, auch nicht, vielleicht habe ich den auch so rum falsch ausgesprochen und da heißt er eigentlich Sambale, aber naja, wir gucken einfach mal. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Also die sportliche Storyline ist nicht die einzige, die da am Wochenende spannend unterwegs ist. Ja, und dann gucken wir natürlich nochmal einmal kurz rüber aufs Frauenteilnehmerfeld. Sind ja auch, also ist zumindest ein Nationalteam dabei.
Das finde ich auch richtig geil, dass Anna und Sandra Anna und Sandrale sich dazu entschieden haben, beide Berlin-Stops zu melden. Ist nicht selbstverständlich für so ein Nationalteam. Sind für mich die haushohen Favoriten.
Ja, auf jeden Fall. Aber also gut, was die Favoritenrolle im Frauenteilnehmerfeld bedeutet, haben wir spätestens
in wahrscheinlich gewinnt am Ende wieder Barbara Gernert.
Ja, oder Klinke Kotzern aus der Quali raus. Ja. Wo ich auf die auch echt gespannt bin. Ne? Also die haben ja jetzt im Mai, glaube ich, 4 Turniere gespielt und relativ viele davon auch erfolgreich. Das letzte dann in Berlin jetzt gewonnen. Und da bin ich dann schon so ein bisschen gespannt, wenn es dann aus der Quali rausgeht, wann wird es dann wirklich ein Kraftding auch? Weil wenn du innerhalb von 6 Wochen 5 Turniere spielst, das wirst du irgendwann in den Beinen merken. Deswegen bin ich da schon gespannt, ob es überhaupt im Spiel aus der Quali raus reicht. Bin ich jetzt erstmal vorsichtig optimistisch, aber wie weit es danach gehen kann. Weil auch sonst würde ich sagen, ausgeglichenes Teilnehmerfeld. Mit Chris Neuss, Barbara Gernert, Maitorf Schwarz, Behlen Schulz, Beutel Schürholz. Bis auf Grüne Ittlinger, sage ich, kann da sonst jeder jeden schlagen.
Ja, und selbst Grüne Ittlinger. Ich meine, Barbara Gernert haben es vorgemacht. Dass auch die nicht unschlagbar sind. Donnerstag geht's los. Ihr wisst, wie der Hase mittlerweile hoppelt. Donnerstag bis Sonntag live auf Twitch. Und wenn ihr in Berlin seid, dann kommt gerne rum. Ich glaube, wir sind ausverkauft, aber ein Plätzchen findet man trotzdem immer. Und ich finde die Location auch echt geil. Also ist da schön an der Spree gelegen. Auf jeden Fall ein Tagesausflug oder sogar ein Wochenendtrip für euch wert.
Weg zum Luzibär ist kurz.
Sehr gut. Oh, der Luzibär in Berlin. Wir haben auch Oskar diesmal gesagt, er soll da keine Techno-Rave-Party draus machen, wie vielleicht letztes Jahr. Ja. Freue ich mich auch sehr, sehr drauf.
Ja, ich bin da sehr gespannt. Also hat auf jeden Fall wieder Potenzial, dass das ordentlich scheppert. Also kommt halt alle mal in die Hauptstadt, ihr Bauern.
So, weil wir sind eure Hauptstadt, ihr Bauern. Damit machen wir den Beachvolleyball-Part zu. Den ausführlicheren Beachvolleyball-Part gibt es dann in der versprochenen Episode. Kommende Woche.
Ja, kommende Woche ist noch kein Problem. Für die Woche da drauf gebe ich hier definitiv keine Garantien. Aber
okay. Lass uns mit Fußball weitermachen. Heute tatsächlich ein Fußballblock, der mehrere Sachen beinhaltet. Wir fangen an mit dem schlechtesten Champions League-Finale seit langer Zeit.
Inklusive deutschem Rekordhalter inzwischen, weil Kai Havertz nach 3 Minuten tatsächlich dieses Champions League-Finale eröffnet, was mich erstmal tierisch gewundert hat, weil ich war mir auch von vornherein sicher, okay gut, PSG klatscht Arsenal an die Wand, das wird ein locker entspanntes 5-0 und dann steht es nach 3 Minuten 1-0. Ich konnte nicht so viel sehen, aber du hast mich schon angeteased, war gar nicht so gut fürs Spiel.
Nee, also ausgehend von deinem ersten Take, da würde ich tatsächlich sogar dagegen gehen, auch wenn ich mitgehen würde, dass Paris der klare Favorit war. Arsenal ist aber ein Team, das wird nicht abgeschossen. Arsenal klatscht du nicht an die Wand. Das muss man ihnen zumindest
jetzt natürlich easy sagen.
Ja, aber das muss man Arsenal dann auch über die Saison geben. Die sind schon ein defensives Bollwerk, Mann. Und das hat man auch gesehen. Und deswegen ist es für mich eines der spielerisch schlechtesten Champions League-Finals gewesen, weil eben Arsenal früh in Führung gegangen ist. Und die haben sich dann aufs Mauern konzentriert, was einfach deren Spielphilosophie ist. Deswegen war es wirklich zum Gucken sehr, sehr zäh. Kost uns war es recht, weil wir haben tatsächlich das Finale auf der Bahnrückreise aus München nach Düsseldorf geguckt.
Oh, hat das funktioniert?
Hat sehr gut funktioniert, ja.
Ach, krass.
Aber wir haben auch mit meinem Shoutouts an meinen Mobilfunkanbieter, ich habe da wirklich, also mit mobilen Daten echt wenig Probleme.
Ja, okay, stark, weil also ich war Sonntag auf dem Weg zurück aus Berlin eben nach Düsseldorf, da war parallel Deutschlandspiel und dachte mir dann, ja, okay, ist ja nicht schlimm, dann kann ich halt in der Bahn wenigstens Deutschland gucken.
Und ging gar nicht?
Also wirklich, zwei Küsse gehen raus. Der erste geht raus an die Deutsche Bahn. Zug war angesagt, 19:46, er kam 20:52, hat dann zwei Stunden vor Hannover, haben wir erst eine halbe Stunde gechillt, weil da eine Stellwerkstörung war und in Hannover dann nochmal zwei Stunden, Alter. Es war so respektlos. Anstatt wie angekündigt um Mitternacht, war ich dann um 4 Uhr morgens zu Hause. Das ist geisteskrank. Also das ist wirklich komplett geisteskrank.
Damit toppst du sogar noch unsere Rückreise aus München. Weil wir waren auch, glaube ich, auf 0.30 Uhr in Düsseldorf angesagt. Unser Zug ist dann auch leider nur bis nach Köln gefahren. Wir waren, glaube ich, auch um 3:30.
Yes.
Also die Bahn hat am Wochenende wirklich... Ich bin wirklich jemand, der die schützende Hand über die Deutsche Bahn hält. Aber am Wochenende haben sie sowohl dir als auch mir ins Gesicht gepisst.
Ja, vor allem, es war auch bei mir Back-to-Back, ne? Also letzte Woche. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich unterwegs war. Stimmt, ich war in Kiel.
Du warst in Kiel ich habe dir davor sogar noch geschrieben. Ja, wird schon irgendwie, wird schon alles gut gehen. Und
also wirklich da dann eine Stunde auch wieder vor Hannover gechillt und bin mit 3 Stunden Verspätung da dann nach Hause gekommen.
Hannover
also
ist der Wirt.
Ja, Hannover ist tatsächlich der Wirt, vor allem wenn es ums Aufstiegsthema geht, aber das ist ein anderes Thema. Ja, und der zweite Kuss geht dann raus an sowohl mein Mobilfunk-Internet als auch das mobile Internet der Deutschen Bahn, weil es hat absolut gar nicht funktioniert.
Ah, okay.
Zwischendrin konnte ich mal 20 Minuten gucken, dann hat es die ganze Zeit geladen, dann dachte ich mir, okay, komm, ich gucke jetzt einfach mit 10 Minuten Verzug, dann kann der ein bisschen vorladen. Ja, Pustekuchen. Also wirklich, ich habe das 1-0 gesehen und quasi in dem Moment, wo das 2-0 gefallen ist, war dann tot. Also da konnte ich dann wirklich gar nichts mehr sehen. Da stand ich dann aber halt auch irgendwo inmitten von Brandenburg. So, deswegen, ja, da ist Deutschland leider wirklich Entwicklungsland.
Machst du nix. Wo waren wir stehen geblieben? Champions League, stimmt. Ja, deswegen war es für den Spielverlauf echt ein bisschen nervig, dass Arsenal das früher 1-0 geschossen hat. Paris dann die Minuten drauf oder die, besser gesagt, komplette erste Halbzeit angerannt, aber ohne sich wirklich so ein richtig großes Ding zu erspielen. Ich meine, der Ausgleich fällt dann irgendwie auch sinnbildlich nach einem Elfmeter, weil aus dem Spiel heraus wirklich einfach wenig ging. Und das ist eher ein Lob in Richtung von Arsenal als ein Meckern in Richtung von Paris. Arsenal hat wirklich sehr, sehr gut verteidigt. Und deswegen dann auch irgendwie logisch, dass es 1-1 ins Elfmeterschießen geht. Und da muss ich sagen, hätte ich, glaube ich, Arsenal hinten raus ein bisschen... Ich hätte es glaube ich, mehr gegönnt.
Ja.
Keiner irgendwie von der Storyline her. Man, die haben 2006 damals noch mit Thierry Henry auch schon so herzzerreißend gegen Barcelona damals verloren. Und Paris, ja, Back-to-Back. Nochmal, ich kann mit diesem Paris deutlich besser leben als mit dem Paris von vor 3, 4, 5 Jahren. Das haben wir auch schon mal angesprochen. Ja. Am Ende ist es trotzdem Paris. Es ist immer noch ein Scheich-Club. Deswegen.
Scheich. Er hat Scheich gesagt, lieber Spotify-Algorithmus.
Also, ja, ich habe wirklich Scheich gesagt.
Wir werden keine Schimpfwörter ausgetauscht. Ja, ist ja einfach so. Also muss man dann sagen, seitdem Mbappé da weg ist, funktioniert das Konstrukt und funktioniert es sehr gut.
Jetzt geht das wieder los.
Ey, die Argumente gehen dir langsam aus. Real Madrid verliert im Viertelfinale gegen die Bayern. Paris zeigt den Madrilenen halt mal, wie man mit den Bayern umgehen muss. Und dann bleiben sie auch so cool, um dann halt ein Champions-League-Finale auch im Elfmeterschießen gegen eine sehr, sehr tiefstehende Mauer in der Arsenal-Mannschaft zu gewinnen, was vorher einfach die Pariser vor Probleme gestellt hat. Und jetzt inzwischen ist es so ein gut funktionierendes Teamkonstrukt, ohne merkliche Allüren so und da sagt man ja auch über den einen oder anderen, hätte es dafür Potenzial gegeben. Ich meine, erinnern wir uns mal alle zurück, wie sich Ousmane Dembélé von Dortmund weggestreikt hat. So, das ist jetzt auch nicht der einfachste Charakter, aber der fügt sich in dieses Team ein und der macht dieses Team besser. Und ja, Titel Kylian Mbappé in den letzten 2 Jahren, 0. Titel Paris Saint-Germain, 2x Champions League, 2x französische Liga, sicherlich auch noch 2x Pokal. Und ich glaube, ein Finale war bestimmt in der Club-WM auch noch mit drin. Die habe ich gar nicht verfolgt, deswegen kann ich nicht sagen, wie weit es da für die ging. Aber ja, also die Storyline ohne Kylian Mbappé
funktioniert. Wir haben auf jeden Fall 4 gewonnen. Ich fange jetzt die Diskussion schon gar nicht mehr an. Da sind wir nicht einer Meinung. Aber
weil
trotzdem,
dir halt die Argumente ausgehen.
Nein, weil das... Guckt euch die Episode, besser gesagt, hört euch die Episode von einem Monat oder so an. Da haben wir schon mal über die... Das ist wirklich eins zu eins.
Also vorletzte Diskussion Episode oder so.
Nee. Wir sind sowas von da, was die Regelmäßigkeit angeht. Aber mal fernab von dem Mbappé-Ding. Ich fand, Dembélé ist trotzdem auch ein gutes Beispiel. Ich glaube, der wird ausgewechselt und macht nicht einen Mucks. Also das wäre früher auch anders gewesen. Ja. Und Elfmeterschießen ist dann am Ende 50-50-Ding. Also
ja,
das,
absolut.
Ja, trotzdem irgendwie herzzerreißend, wie es Arsenal dann hinten raus weggeht, weil vom Gefühl her Ich glaube sogar, sie gehen in Führung im Elfmeterschießen.
Udo ist wieder da.
Udo, Grüße.
Grüße, schön, dass du über den TÜV gekommen bist.
Ich glaube sogar, sie gehen in Führung und dann gehen ihn halt, Eze lässt auf jeden Fall einen liegen und dann ist es, glaube ich, Gabriel, der den entscheidenden über den Kasten senzt. Das hat mir schon irgendwie ein bisschen, ja, ist leid getan. Das war dann eher, ich war jetzt kein krasser Arsenal-Fan, aber ich habe dann so während dem Gucken gemerkt, und das passiert ja dann manchmal, dass man irgendwie mit einem Team mit sympathisiert. Und das war dann bei mir eher... Ja, Arsenal. Shoutouts noch an Daniel Siebert, Schiedsrichter. Wir reden immer häufig negativ über Schiedsrichter. Für mich 1+ mit Sternchen, was der in dem Champions-League-Finale gemacht hat.
Ich habe auch noch nie so krass viel Berichterstattung über einen Schiedsrichter gesehen.
Ja, aber also, ich fand es wirklich gut.
Ja, okay, also wie gesagt, auch das kann ich nicht beurteilen. Ja. Natürlich wurde sich sehr über diese Szene echauffiert, als Arsenal der Eckball abgepfiffen wurde, wo ich dann aber auch sage, ja, sorry, wenn wir 40 Sekunden über der Nachspielzeit sind und ihr euch eine Minute Zeit lasst, um diesen Eckball auszuführen, ja, dann ist es auch einfach mal geil, dass ein Schiri dann durchgreift und sagt, ja, dann halt nicht. So, ich habe euch genug Zeit gegeben, aber dann halt nicht.
Ja.
Und dann finde ich es nur konsequent und wenn er die Linie dann halt die ganze Zeit durchgefahren ist, dann kann man das schon verstehen und ist ja auch was Positives. Die Berichterstattung rund um ihn war ja durchweg positiv.
Ja, bis auf Manuel Gräfe, der wieder gemeckert hat. Ja, Manuel Gräfe hat auf Twitter auf jeden Fall gemeckert, dass er sie nicht so, also lobenswert. Ich glaube, er hat ihn nicht zum Hund gemacht, aber er fand es auf jeden Fall jetzt nicht so, weil ich glaube, Kicker hat ihm wirklich eine 1 gegeben und auch ansonsten, wie du gesagt hast, sehr, sehr positiv. Aber ich fand es wirklich gut. Also bei den ganzen großen Entscheidungen richtig gewesen, da auch kein Elfmeter in der Verlängerung zu geben. Der Elfmeter für Paris, mein Gott, den hätte nicht nur Daniel Siebert gegeben, das war einer der klareren. Aber ich fand es vor allem auch, und das ist schon durchgeklungen, von der Spielleitung her sehr, sehr gut. Hat viel laufen lassen, wenig gelbe Karten und gerade bei so einem Spiel auf allerhöchstem Niveau willst du das ja auch. Das willst du nicht kaputt pfeifen oder so.
Ja, eines Champions-League-Finals würdig. Genauso wie der andere Deutsche, der Teil dieses Champions-League-Finals war.
Ja, aber Mann, ich freue mich so auf den in der Nationalmannschaft, wirklich.
Ja, okay. Weil also das war ja auch so ein großes Fragezeichen in den letzten Monaten. Wer kommt dann da vorne rein und ist ein Kai Havertz dann der echte Stürmer? Aber also ich meine, der hat jetzt in 2 Champions-League-Finals getroffen und das hat vor ihm noch kein Deutscher geschafft. Das wusste ich tatsächlich auch nicht, dass es keinen Deutschen gibt, der bislang in 2 Champions-League-Finals getroffen hat. So, und Kai Havertz in Bestform ist dann natürlich ein Asset, was dieser Mannschaft hilft. Aber der muss jetzt erstmal an Dennis Unda vorbei.
Das stimmt, das ist die logische Überleitung. Weil jetzt werdet ihr euch wieder denken, ist der nicht Stuttgart-Fan und hat er nicht am Sonntag auch Fußball geguckt? Habe ich. Und da hat Unda wieder, wie gefühlt immer, im Nationalmannschaftstrikot abgeliefert. Also 2 Tore, 1 Vorlage. Und ich sage trotzdem, du musst Havertz spielen mal lassen, Mann. Das Tor, was er im Champions-League-Finale schießt, ist... Also ja, Leute würden jetzt sagen, 1-1 gegen Torwart. Nee, das guckt man von wo der abschließt. Der Winkel ist so spitz. Ich glaube, X-Goal-Wert war irgendwie, oder die Trefferwahrscheinlichkeit war bei unter 5%.
Ja.
Also wirklich einfach ein geiler Abschluss. Ich finde aber auch generell, wie er defensiv dann mitgearbeitet hat. Und natürlich ist das logisch in diesem Arsenal-System, aber der ist quasi der erste Verteidiger gewesen. Und ich sage euch nochmal was, wir werden jetzt gleich über die Nationalmannschaft sprechen. Ich mache mir offensiv 0,0 Sorgen.
Ja.
Was wir da offensiv aufbieten können, heiliger Bimbam, das wird Spaß machen, aber defensiv, Mann. Und da fühle ich mich mit einem Havertz echt wohl, weil der mir auch so ein bisschen das Gefühl gibt, Mann, der... Und dann lass ihn 70 Minuten laufen und dann bring Undav. Ey, das ist ein absolutes Luxusproblem, aber ich finde, du musst mit Havertz starten. Zum einen, weil ich ihn offensiv für sehr, sehr gut finde. Zum anderen, weil ich ihn aber auch defensiv wirklich, wirklich gut finde.
Und Nick Woltemade dann ohne WM-Minute?
Das weiß ich nicht, aber Woltemade ist für mich jetzt erstmal die 3.
Okay, weil das ist auch schon, ist ein Statement. Wobei ich da auch finde, zu Undav Wahrheit gehört halt auch dazu. Wie gesagt, ich habe nur diese 40 Minuten gesehen und Undav hat 2 dicke Dinger liegen lassen. Und auch das ist die Geschichte des Dennis Undav.
Nein.
Ja, doch.
Also er kommt erstmal. Ja, aber
guck dir auch mal diese ganzen Stuttgart-Spiele an, wo er halt auch Hochkaräter liegen lässt. Der hat schon immer pro Spiel auch 3-4 Chancen, wo auch 1-2 Tore draus entstehen dürfen, die er dann halt nicht macht. So, es ist ein Thema, über das dann zu Recht auch nicht geredet wird, wenn er seine 2 Buden macht und eine Vorlage beisteuert. Darf man dann aber auch sehen, das ist halt gegen Finnland, die sich auch nicht für die WM qualifiziert haben.
Ja, das Finnland-Spiel, das hat ja auch Christoph Kramer gesagt, darf für niemanden irgendwie ein Gradmesser sein. Das, also,
ja, aber das erste Mal, dass Nagelsmann sich danach positiv geäußert hat. Also er meinte dann so, ja gut, wenn du 2 Tore schießt und 1 vorbereitest, ja, dann spielst du dich niemals aus der Mannschaft raus. Was ja erstmal bedeuten würde, Undav spielt.
Nee, hast du das Interview nicht ganz gesagt. Nee. Er hat auf jeden Fall auch gesagt, dass Havertz gegen die USA und dann auch, also Havertz ist die 1. Und das finde ich auch okay. Havertz ist die 1. Havertz ist beim Champions-League-Finalisten, also der 9er. Dann finde ich, sollte er das auch in der Nationalmannschaft sein. Und bei Undav, also ja, aber dann jetzt kommst du mir wahrscheinlich wieder mit dem Gegenbeispiel Harry Kane, weil der ist so kaltschnäuzig. Sag ich auch, ja. Harry Kane ist vielleicht aktuell der beste Stürmer der Welt.
Ja.
Und ansonsten gehört das zu einem Stürmer dazu. Und was Undaf wirklich, Mann. Also du musst dem das zugute halten. Er kommt immer wieder in diese Situation. Natürlich lässt er dann auch mal Bälle liegen. Natürlich lässt er dann auch mal Chancen liegen. Aber wie viele Abschlusssituationen, wie viel auch aus dem Nichts der kreiert. Das beste Beispiel ist, finde ich, das 2-0. Ne? Wo er anläuft, ich weiß, du hast es wahrscheinlich nicht gesehen, aber er läuft an, legt den dann grätschend nochmal quer, ja. Und dann ist es für Wirtz ein Tap-In. Das ist eine Qualität, die hat da vorne sonst niemand. Und deswegen ist Undaf für mich auch der... Also er wäre auch einer, der von Anfang an spielen würde. Ich will ihn gar nicht auf diese Joker-Rolle reduzieren. Aber Havertz ist besser, deswegen fühle ich mich mit Havertz wohler. Und trotzdem, offensiv, Mann. Hast du ein bisschen was von Lennart Kahr mitbekommen?
Ja. War schon am Ballen. Also der hat schon da wirklich einen aufgespielt. Hab auch Videos von ihm jetzt aus dem Training gesehen, wie er mal trainiert hat, dass ihm das gegen Henrik Prass nicht nochmal passiert, wo er den Ball ins Aus übersteigert. Wenn der jetzt in Form kommt und er hat ja selbst auch gesagt, ja, ich scheiß mir nix, ich habe einfach Bock auf die WM. Ich persönlich würde sagen, sowas sind Aussagen, lass das andere über dich sagen, aber sag's halt nicht selbst. Aber ja, mein Gott, der hat Bock und ein Lennart Kahr in Form, wenn der seinen Skill reinbringen kann, ja, dann kann der auf jeden Fall ein Asset sein, der auch gegen Frankreich brutal wehtun kann.
Für mich ist es dann jetzt auch, also nach dem Spiel ist es, ich weiß, es ist Finnland gewesen und gerade habe ich noch vor einer Minute gesagt, das ist kein Gradmesser, aber du musst ja irgendwas jetzt mal als Beispiel dir ranziehen.
Für du musst mich ja jetzt irgendwo auch mal ein Gradmesser finden.
Ja, musst du. Was willst du denn machen? Karl hat ewig bei den Bayern nicht gespielt, weil eben da Michael Ulis, das ist halt schade, dass Ulis ja auf seiner Position spielt. Ja, der ist noch ein bisschen besser. Aber für mich ist Karl tatsächlich mehr als ein Startelf-Kandidat. Der muss, finde ich, spielen, weil Leroy Sané ist es nicht.
Ja.
Und wenn du dann mit diesem 4-2-3-1 gehen möchtest...
Hallo, wenn du Julian Nagelsmann fragst, hat Leroy Sané super gespielt.
Ich fand, Sané war auch nicht so schlecht. Aber okay, Lennart Karl war besser. Ich würde mich freuen, wenn er mit Karl startet und dann ist meine Offensive, weil ich fand auch, und da das auch wieder Shoutouts an Christoph Kramer, den ich by the way einen der besten Fußballexperten im deutschen Raum finde, der auch gesagt hat, wir müssen jetzt mal aufhören mit diesem, wenn Musiala wirklich jedes Mal nach jedem Spiel die Frage bekommt, bei wie viel Prozent bist du denn und wie fit fühlst du dich denn und wie ist denn jetzt die Ausgangslage, hältst du 90 Minuten durch, ja, das gibt dem auch nicht so ein gutes Gefühl.
Okay, gut, aber dann Gegenfrage, würdest du ihn das nicht fragen, wenn du ihn nach dem Spiel im Interview hättest?
Wenn du 4-0 gewinnst, würde ich ihn jetzt, also... Ja, wahrscheinlich ist es auch deren Job, immer diese Frage zu stellen, aber er muss das ja wirklich nach jedem Spiel gerade beantworten.
Ja, gut, und ich finde, aber auch meistens unsere Offensive, nach jedem Spiel ein anderer Reporter da steht, der ihm die Frage stellt.
Ja, aber die können doch auch zuhören, was die anderen fragen. Ich denke mir halt so, mein Gott, du hast wirklich so eine begnadete Offensive mit Wirtz, mit Musiala und jetzt, wenn Lennart Kahr, mein Gott, die sind auch alle noch jung, mit Havertz dazu, also fühlt sich das offensiv wirklich nach Weltklasse an.
Ja.
Defensiv reden wir gleich drüber, offensiv sage ich, sind wir Weltklasse. Aber dann gib den Jungs doch auch zumindest mal das Gefühl, dass sie Weltklasse sind.
Ja.
Und reduziere sie nicht immer auf irgendwelche Verletzungen.
Ja, vor allem, weil ich auch finde, ein Musiala wird mir jetzt auch schon noch wieder zu sehr in seine Verletzung reingeredet.
Ja, so,
weil
overhated,
ich fand den auch schon in den letzten Wochen wieder extrem stark.
Ja.
Da hat er auch schon wieder einen aufgespielt und durchblitzen lassen, was dann da alles kommt. Und ey, er kann auch ein Faktor werden, warum Deutschland eben eine Turniermannschaft ist. Und das 100%. Ist halt dieser Punkt, auf den wir uns wieder besinnen müssen. Wir sind Deutschland, wir sind die beste Nationalmannschaft, die es auf diesem Planeten gibt. Das muss der Eigenanspruch sein. So, und dann kann sich da auch ein Jamal Musiala von mitziehen lassen und dann von einem, der sich ziehen lässt, zum Zieher werden.
Ja, und nochmal, da müssen wir ja nicht drüber diskutieren, dass der ein X-Faktor ist in dieser Mannschaft.
Absolut.
Wenn wir, und nochmal auch, wir brauchen den. Ich habe gerade drüber gesprochen, wie gut unsere Offensive ist. Die ist deswegen so gut, weil ich davon ausgehe, dass Musiala eine gute WM spielen wird. Und da würde ich mir einfach ein bisschen mehr wünschen. Generell, wie ich mir jetzt, aber das kreide ich gar nicht an. Ich hab das Gefühl, dass so langsam dieser WM-Hype kommt, diese Vorfreude kommt auf ein Turnier, was auch normal ist, dass das jetzt erst losgeht. Das war bei den anderen großen Turnieren auch so. Ja, wir wissen alle, dass wir im Achtelfinale gegen Frankreich sehr wahrscheinlich spielen. Ja, wir wissen alle, dass wir der Außenseiter sind. Aber dann lass halt immerhin mal bis dahin eine gute Stimmung entfachen. Und diese Mannschaft kann Spaß machen, Mann.
Ist so, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, das wird passieren. Weil, mein Gott, also erstes Spiel gegen Curaçao braucht man sich darüber unterhalten. Das muss ein No-Brainer werden. Wenn das nicht mit mindestens 3 Toren Abstand gewonnen wird, dann verstehe ich auch, warum die Stimmung dann vielleicht nicht am Peak ist. So, aber auch Ecuador und Elfenbeinküste, jetzt lese ich vermehrt, so, ja, auch gefährliche Gegner. darf halt nicht der Anspruch sein. So, und dann geben wir den Jungs auf jeden Fall auch die Chance, eine Begeisterung zu entfachen und dann halt auch den Turniermut ins Land reinzubringen.
Safe. Letzter Personal-Tag, den ich noch nachträglich einmal machen möchte, ist quasi eine Entschuldigung. Felix Metscher, I was not familiar with your game. Einfach, weil ich, glaube ich, extrem wenig von dem gesehen habe. Ich habe ihn auch bei Dortmund nie gesehen, weil man ja auch keinen Hehl draus. Ich gucke in der Bundesliga Stuttgart Spiele und das war es dann auch.
Ja.
Auch wieder da, es soll kein Gradmesser sein, aber ich fand den gegen Finnland schon... Ich finde den vor allem, ich habe dir das schon privat gesagt, ich finde den von den Anlagen her für so einen Sechser, beziehungsweise er ist für mich gar kein Sechser, er ist eher ein Achter, finde ich extrem geil. Der ist wirklich eine physische Kante, aber ein Baller. Also er kann wirklich zocken, hat einen guten Fuß. Und das ist, finde ich, vor allem der Spielertyp, der dir neben einem Pavlovic, der ist für mich gesetzt, weil er bei den Bayern eben auch eine gute Rolle spielt, der neben einem Pavlovic fehlt. Und ich als VfB-Fan hätte da natürlich auch irgendwie gerne Stiller gesehen. Muss aber ehrlich sagen, ich fand Metscher also mit der Gewinner von dem Finnland-Spiel für mich.
Ja, check ich. Also hat ja auch sehr, sehr viel positives Feedback bekommen. Wie gesagt, spielerisch kann ich da jetzt nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Hab da aber halt ein bisschen meine Bedenken, weil wenn du Pavlovic und einen Metscher dann jetzt auf die 6 packst, dann bist du auch schon wieder sehr offensiv ausgerichtet. Und du hast gerade ja auch angesprochen, offensiv ist nicht das Problem.
Aber
und
wer ist der defensiven Sechser in dem Kader?
Ja, Stiller ist da schon der defensivste. So, ja, aber und der ist jetzt
Stiller
auch nicht
halt auch aus Stuttgarter Sicht. In Stuttgart spielt Stiller auch den offensiven Part. Da spielt Karazor den defensiven Part.
Ja.
Also deswegen.
Ja, und der fehlt. Der fehlt. Ja. Also dafür
Kimmich wäre er theoretisch, aber.
Ja, wobei, also Kimmich ist ja auch schon einer, der gerne das Spiel gestaltet, der gerne den Ball hat, der natürlich auch diese Grätsche setzen kann. Aber du hast halt diesen Spielertyp Rob Andrich, diesen Spielertyp Sammy Khedira einfach gerade nicht. Den hättest
Andrich hätte ich auch nicht mit. Also nichts gegen Rob Andrich. Aber
Nein, es geht mir um den Spielertyp.
Ja,
so den dreckigen Staubsauger vor der Kette, ja, der dann halt auch mal zum Tackling ansetzt. So ein Marc van Bommel. Den hätte ich halt echt ganz gerne dann mal wieder im Deutschland-Dress. Und auch wenn ich ihn da genauso wenig gesehen habe übers Jahr, das hört man viel über einen Anton Stach, dass der halt so einer ist, aber da ist dann auch das Thema, gut, wirfst du dann einen halt mal 3 Spiele vor der WM da rein und entwickelt er sich dann direkt zum Stammspielerkandidaten? Wahrscheinlich nicht, aber das ist dann so eine Position, auf der halt in der deutschen Ausbildung die letzten Jahre ein bisschen gepennt wurde, so, wo sich dann halt eben nicht drum gekümmert wurde, dass dann dieser zweite Rob Andrich da dann auch mal wieder hochkommt, weil da sage ich auch, der war 2024 auf seinem Peak. So, da war es auch vollkommen okay, dass er mitgekommen ist. War eine gute Ergänzung zu Toni Kroos. Aber der fehlt jetzt gerade und da kann dann so eine Ausrichtung schon auch schnell gefährlich werden, wenn du dann halt mit Pavlovic und Metscher da dann schon 2 eher offensiv ausgerichtete Sechser/Achter hast.
Ja, aber dann sind wir wieder beim Thema, worüber ich jetzt eigentlich gar nicht groß diskutieren will, weil da fehlt uns der Gradmesser. Die Defensive könnte vogelwild sein, die wurde jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht getestet gegen Finnland. Mal gucken, ob sie am Samstag gegen die USA getestet wird.
Aber Manuel Neuer steht dann mit seiner Aura im Tor.
Glaube ich auch nicht mal.
Und was der
ich glaube nicht.
Glaubst du nicht?
Ich glaube nicht, dass Neuer gegen, also ich glaube gegen die USA kommt noch zu früh, also immer noch verletzt. Und dann bin ich mal gespannt.
Weil ja, wenn du dir ein Torwart, nochmal, wenn sich Deutschland ein Torwartthema in die WM mit reinnimmt, dann ist wirklich, also... Wir nehmen uns das Torwartthema mit.
Ja, ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass Neuer gegen die USA spielt und dann gegen Curaçao auch spielt. Aber stell dir mal vor, Neuer macht vor der WM kein Spiel mehr. Stellst du ihn dann auf gegen Curaçao, wo er logischerweise nichts halten wird, da sind wir uns auch einig, aber...
Ja, wirst du. Du wirst ihn aufstellen.
Das ist, ey...
Aber wann willst du ihn sonst reinwerfen? Wann willst du ihn sonst in das Turnier reinwerfen, wenn dann nicht in dem ersten Spiel, wo du sagst, okay, gut, hol dir jetzt deine Sicherheit, da gehst du auf den Platz und dann muss Schlotti im Zweifel dann halt noch die Gelbe holen und dann schauen, dass er vielleicht in einem entscheidenden Spiel nicht gesperrt ist. Aber wenn du Neuer mitnimmst, wird der spielen. Also ich glaube, da sind wir uns einig.
Ich hoffe einfach, dass er
auch das erste Spiel spielen.
Ja, ich hoffe einfach, dass er fit wird und dass er jetzt am besten halt schon gegen die USA einmal ran darf. Und dann soll er in der Gruppenphase sich eingrooven. Ich habe auf jeden Fall Lust auf die WM. Also ich merke das bei mir, dass ich jetzt schon echt...
Safe, auf jeden Fall. Also rein aus sportlicher Perspektive freue ich mich da auch echt schon richtig drauf. Wird eine geile Zeit, die ich mir zu einer noch geileren Zeit machen werde. Deswegen, das Turnier wirft langsam seinen Schatten voraus. Und auch da, wo ich dann auch, also wirklich, ne, ich bin ja gerade in doch dem ein oder anderen Format eingeladen und werde mal gefragt, warum ich nicht zur WM fahre. Und auch jeder einzelne Journalist fragt mich dann, ja, aber die Stimmung macht sich ja jetzt schon auch noch nicht so breit, wo ich dann auch sage, ja, aber das ist doch auch normal. Wir haben Samstag Champions League Finale gespielt. Entspannt euch.
Ich sag, also Ich sag spätestens nach Samstag, Mann. Du spielst ein Testspiel in der USA gegen den Gastgeber. Da könnt ihr mir auch wieder alle gestohlen bleiben von wegen, ja, der WM-Hype, der kommt dieses Mal nicht da bei mir auf. Wir haben schon viel über die, oder vor allem Bengt hat zu Recht viel über die Probleme in diesem Land gesprochen. Und die möchte ich auch nicht kleinreden. Die gibt es aber in vielen. Nochmal, dann müsst ihr auch schon vorher anfangen. Guckt euch mal die letzten Großereignisse an. In Katar war auch nicht alles gut, in Russland war schon überhaupt nicht alles gut, in Brasilien gibt es auch extrem viel Armut und so die Afrika. Also nochmal, diese Themen schwingen bei einer Weltmeisterschaft immer mit und ich finde es gut und auch richtig, dass man das nicht ausblenden ist das falsche Wort, aber man kann trotzdem dieses Turnier genießen, Mann.
Ja, absolut, weil am Ende ist es halt das größte sportliche Event, das auf diesem Planeten stattfindet und es wird seine Magie entfachen. Da bin ich auch nach wie vor sicher, das heißt nicht, dass der Zweck die Mittel heiligt und dass man damit alles tun darf, aber ja, das wird schon alles funktionieren und ich bleibe da positiv, dass wir eine geile WM erleben werden, also freuen wir uns doch drauf.
Top. Gut, dann lass mich einmal nachdenken.
Du wolltest NBA machen, weil Monsieur Wembanyama ins Finale geschafft hat und die OKC besiegt hat.
Das hat ihm extrem viel bedeutet. Also ich weiß, du bist absolut fernab vom Schuss, was die NBA angeht.
Hast du Wemby sogar zwischendrin immer mal wieder Highlights angeguckt.
Hast du Wemby heulen gesehen?
Nee, das habe ich nicht gesehen.
Das war echt, also im positiven Sinne natürlich herzzerreißend, was dem das bedeutet hat, damit 22 in seinem ersten Playoff-Run den amtierenden Titelverteidiger rauszunehmen und ins Finale zu gehen, das hat irgendwie... Nochmal, ich kann mit den Spurs in der NBA nicht so viel anfangen, die sind für mich ein...
Vielleicht ja bald schon.
Ja, ich sage auch, wenn das klappt, wenn er wirklich einen Titel holt, dann ist das für mich auch ein Championship-Run à la Dirk Nowitzki mit den Mavs. Weil Victor,
das sind schon sehr, sehr große Worte.
Nee, aber es ist wirklich so. Victor Wembanyama ist natürlich der absolute Superstar. Der ist aber deutlich jünger, als Nowitzki es damals mit den Mavs war. Nochmal, 22, es sind seine ersten Playoffs und der spielt mit einem, also mit einem Haufen von guten Roleplayern, aber da ist kein Superstar mehr dabei.
Ja.
Und das ist so krank, dass so ein junger Spieler, nochmal, das hast du in der NBA auch zuhauf schon gehabt. Da kommen junge, verheißungsvolle Spieler rein, die spielen eine gute Regular Season und bekommen den Playoffs so aufs Maul. Weil es einfach eine andere Sportart ist. Und der setzt sich wirklich gegen Top-Teams durch, die Timberwolves rausgenommen. Jetzt nochmal gegen den amtierenden Champion, Game 7, auswärts. Und der haut da eine Performance aufs Parkett. Das hätten ihm, glaube ich, wenige zugetraut, habe ich ihm auch 0,0 zugetraut. Ich dachte, das ist der Inbegriff von gute Regular Season. Na, nicht nur groß. Der wird, also ich dachte, bei dem gegen ihn zu wetten, auf lange Sicht macht überhaupt keinen Sinn, weil der ist ein absolutes Ausnahmetalent. Ich dachte bloß nicht, dass er in seinen ersten Playoffs schon so performt. Und das dachten auch viele nicht.
Das ist aber sein zweites Jahr in der NBA, oder? Also der ist ja letztes Jahr reingekommen und da im ersten Jahr, mein Gott, waren die Spurs halt einfach noch nicht.
Die waren kacke, Mann.
Ja, und dann jetzt in seinem ersten Jahr, wo sie es tatsächlich in die Playoffs schaffen, direkt mal ins Finale rein, ist schon big. Ich hadere ein bisschen mit deinem Mavs-Vergleich, weil, mein Gott, guck dir halt mal an, gegen wen Dirk damals alles gespielt hat. Ne? Also der hat ja Hall of Famer nach Hall of Famer, den er dann da rausgenommen hat.
Ja.
Und das sehe ich jetzt bei den Spurs halt noch nicht.
Ja, ich checke, wo du herkommst. Es ist, also der Vergleich kommt auch eher daher zu sagen, Dirk hat damals auch quasi ohne Co-Superstar gewonnen. Der Weg war, der Dirk-Ring war wahrscheinlich der schwerste Titel, den du irgendwie gewinnen kannst. Aber ich sage auch so, nochmal, wir gehen davon aus, dass sie das Finale auch erstmal gewinnen. Sie spielen im Finale gegen eine New York Knicks-Truppe, wo ich sage, heilige Scheiße, sind die gut.
Mhm.
Gerade auch NBA-Standort New York, da ist, also die brennen seit 1997 so auf diesen Titel. Du gewinnst aber halt im Halbfinale gegen das beste Team der NBA und die Knicks sind für mich das beste Team im Osten. Also es ist alles andere als ein Mickey Mouse-Run, was da gerade passiert. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Finals. Könnten auch, das ist jetzt wieder im Vorhinein, aber es könnten wirklich geisteskrank positiv geile Finals werden, weil da einfach auch zwei Big Player aufeinandertreffen. Ich meine, die San Antonio Spurs sind ein absolutes Big House und New York ist New York, muss man nichts zu sagen. Heute Nacht geht's los. Ich bin hyped, werde es mir auf jeden Fall jetzt nicht live reinziehen, aber bin echt gespannt, würde mir für die Storyline wünschen, dass es Wemby irgendwie direkt gewinnt. Keine Ahnung.
Ja.
Könnte aber auch mit. Also da bin ich wirklich 50-50. Mir ist das aus Fanbrille egal. Ich hoffe einfach nur, dass die Serie hält, was sie verspricht.
Ja, und ich meine, also wenn wir über Serien sprechen, dann lass noch mal kurz wenigstens über deren Halbfinalserie gegen die Thunder reden, weil du meintest ja auch, erstes Spiel hat schon wirklich geisteskrank performt und danach die Spannung war zu jeder Zeit hoch, aber die Spiele waren nicht mehr so geil. Wie war das letzte Spiel?
Das ist genau das, was du gesagt hast. Das erste Spiel war ja dieser doppelte Overtime-Banger und dann waren es, also die Spannung in der Serie war immer da, weil quasi immer einer vorgelegt hat, der andere hat nachgelegt, aber die Spiele waren leider nicht knapp genug. Mhm. Und das letzte hat dann echt nochmal eines Game 7 würdig auf jeden Fall. Hinten raus spannend gewesen, OKC hatte glaube ich eine Minute vor Schluss nochmal die Möglichkeit auf 2 ranzukommen. Dreier geht in and out und auf der Gegenseite gibt es dann den Silencer-Dunk. Also Game 7 hat echt richtig Spaß gemacht. Bisschen schade, ich konnte es wirklich 0,0 genießen, weil ich es quasi Sonntag, also das Spiel war in der Nacht von Samstag auf Sonntag, das war meine Bahn-Odyssee, also quasi ich habe die erste Halbzeit tatsächlich noch live geguckt, aber so ein bisschen, aber halt mit unfassbar schlechter Laune.
Ja.
Und dann Sonntag früh aufgestanden, aber auch nicht die Zeit gehabt, dann das da irgendwie nochmal Real Life zu gucken, weil dann Elite in Ostrava schon anstand. Deswegen war es dann eigentlich ja nur so, ich bin auf Instagram gegangen, habe sofort die ganzen Wemby-Clips gesehen. Deswegen, ich konnte Game 7 nicht so wirklich genießen oder halt so richtig schön, ohne gespoilert zu werden, gucken, was eigentlich eines Game 7 würdig wäre. Hoffe, dass ich da dann in den Finals jetzt ein bisschen mehr Glück habe.
Ja, okay, aber da drücken wir dir dann erstmal die Daumen. Also, du hast schon gesagt, heute Nacht geht's los, dann sind alle Spiele halt an die US-Zeit angepasst, also jedes einzelne Spiel fängt um 2:30 an. Ja, aber mein Gott, ist auch deren Sportart, sollen sie gerne so machen. Dafür spielt die deutsche Nationalmannschaft ja ihr erstes WM-Spiel um 19 Uhr. So, deswegen, das passt schon alles. Ja, und dann gucken wir mal, wer sich die Krone aufsetzt. Genauso bei Roland Garros, weil das allererste Mal, dass ich mich dran erinnern kann, steht Alexander Zverev bei den Buchmachern auf der 1, wenn es um einen Grand-Slam-Titel geht.
Es wird passieren, denkt.
Es wird passieren.
Es muss eigentlich passieren.
Ja, also das Ding ist halt auch, wenn es jetzt nicht klappt, dann wird es wahrscheinlich nie klappen, weil, mein Gott, was hat sich Sascha Zverev in den letzten Jahren für Hohn und Spott anhören müssen? Habe ich dann Reels gesehen, ja, wenn Djokovic sich verletzt, wenn Jannik Sinner Doping gesperrt ist, wenn Carlos Alcaraz dann was mit der Achillessehne hat, wenn dann Holger Rühne, glaube ich, Kaspar Rüth, wenn die beiden dann auch noch irgendwie raus sind, wenn Taylor Fritz ein schlechtes Turnier erwischt, wenn dann der Nachwuchsspieler von dem und dem und dem Land, dann selbst dann wird es schwierig für Alexander Zverev mal diesen Titel zu gewinnen. Und jetzt tritt gefühlt genau das ein, aber Zverev ist am Ballen.
Er ist der Last Man Standing. Und ich sage mal so, wenn er es dieses Jahr, oder wenn es jetzt diese Woche, und am Sonntag wird er dann hoffentlich das Finale sein, wo er dann auch mit dabei ist, wenn er das nochmal gegen die Wand fahren sollte, dann tut es mir leid, aber dann wird der Mann keinen Grand Slam mehr in diesem Leben gewinnen. Weil größer als jetzt werden die Chancen nicht mehr. Ausgangssituation ist klar. Alcaraz war schon vorher raus. Sinner führt in seinem zweiten oder dritten Rundenmatch 2-0. Dann gibt der Körper auf und er verliert das noch 3-2. Dann guckt man so ein bisschen in Richtung von Djokovic. Der führt auch 2-0 und verliert dann noch 3-2 gegen Fonseca. Erst das zweite Mal, das habe ich auch mitbekommen, dass Djokovic quasi ein 0-2 bei einem Grand Slam, ein 2-0 bei einem Grand Slam noch hergibt.
Ja.
Und der ist mittlerweile jetzt auch schon Jahre dabei. Und jetzt ist Zverev halt noch über. Ich meine, der ist an 2 in dieses Turnier gegangen. Aber da ist kein arguably, jetzt nochmal, ich weiß, jetzt kommen die ganzen Tennis-Fritz noch raus und sagen, ja, der ist doch noch gut und der ist doch noch gut und die junge Generation, die macht doch so viel Spaß schon. Aber Zverev ist so der haushohe Favorit jetzt auf diesen Titel. Also, das ist eine Ausgangssituation, die hatten wir auch noch nicht. Sonst war immer irgendwie ein Stopper noch dabei. Aber diesmal ist jetzt wirklich nur noch Zverev da und du hast es angesprochen, der ist wirklich am Ballen, spielt wirklich richtig geiles Tennis. Gestern auch gegen Khodar, wo er im ersten Satz 5-2 hinten ist und man denkt schon so, ach, geht das jetzt schon wieder los? Bei Zverev gehen die Nerven an und dann spielt er wirklich 2,5 Sätze nahe an der Perfektion. Deswegen, ich würde es mir für ihn wünschen. Ich glaube auch, dass er gewinnt. Und er muss aber auch gewinnen, weil ansonsten hat er ein Problem.
Ja, und also da bin ich dann so ein bisschen gespannt, wenn er das tatsächlich ziehen sollte. Glaubst du, wird sich die Storyline halten? Ja, gut, aber den Grand Slam, den hätte auch ich gewonnen. So, was natürlich absoluter Bullshit ist, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber mein Gott, wenn wir uns gerade über den Dirk Mavs Run unterhalten haben, das ist quasi das Gegenteil davon.
Ja.
So, glaubst du, das wird abfärben auf seinen Grand Slam-Titel?
Ich glaube jetzt gerade am Anfang schon, dass man da immer mal wieder das Argument hören wird, ja okay, war dann halt aber auch viel Glück, was den Turnierverlauf angeht. Aber spätestens in 2, 3, 4 Jahren fragt da niemand mehr nach.
Ja.
Das ist dann egal. Und vor allem, auf der anderen Seite verliert Zverev damit die Storyline, er ist der ewig Ungekrönte.
Ja, absolut.
Und das ist viel mehr wert. Dann ist er Olympiasieger, dann ist er Grand-Slam-Sieger. Und nochmal, am Ende ist dann so eine Karriere und die Karriere von Zverev ist eh schon unfassbar, wenn man nur nach der Leistung geht. aber es fehlt eben dieser große Titel. Und dann hat er den und dann kann ihm da niemand mehr irgendwie ans Bein pissen. Und wie gerade gesagt, in spätestens 3-4 Jahren fragt niemand mehr nach, wie du den Titel gewonnen hast.
Glaube ich nämlich auch. Also ich glaube, das verwäscht sich auch relativ schnell, dass da dann halt nicht mehr drüber geredet wird. Ja, mein Gott, ein paar Tennis-Geeks, die die Storyline dann irgendwie auf Krampf noch aufrechterhalten wollen, die werden das dann immer mal wieder rausholen. Ja, aber guck dir mal an, wie er seinen Grand Slam damals gewonnen hat. Ja, okay. Und wo ist deiner? So, wo ist dein Grand Slam? Ja. Also der silenced damit halt alle Hater. Und du hast es halt gerade schon gesagt, ne? Diese Storyline ist weg und wenn du dir dann seine Vita anguckst, ey, Olympia und ein Grand Slam-Sieg, das schaffen nicht so wahnsinnig viele Menschen auf diesem Planeten. So, und deswegen glaube ich schon, dass er dann sowieso auch jetzt schon als eine der deutschen Tennisgrößen in die Geschichte eingehen wird. Aber die Voraussetzungen dafür sind jetzt diese Woche einfach wie gemalt und ich wünsche es ihm auch einfach, Mann. Das hat er sich nach der langen Leidenszeit auch endlich einfach verdient.
Ja. Halbfinale gegen die 26, Jakub Menzik, Tscheche. Ja, die ganzen Tennis-Geeks unter euch werden jetzt sagen, oh, gefährlicher Typ, ich habe den davor noch nie gehört, bin ich auch ehrlich. Und dann das andere Halbfinale.
Vor allem, weil er dieses brasilianische Wunderkind, Joao Canales, nein, keine Ahnung, wie er heißt. Sag du es mir, wie heißt er?
Fonseca, den Fonseca, Take müssen wir jetzt auch zumindest mal noch der Öffentlichkeit breittreten. Es gibt einen Redakteur im Spontan Universe, der namentlich auch genannt werden möchte. Yannick ist sich sehr sicher, dass Fonseca, also er hat ein bisschen zurückgerudert. Der Take war, in 5 Jahren ist das ein Top-3-Spieler der Welt, dann wahrscheinlich mit Alcaraz und Sinner. Er hat runtergerudert auf einen Top-5-Spieler, aber da wäre er auch bereit, sehr, sehr viel Geld drauf zu setzen.
Das ist
das
schon
Ding
crazy.
Ist halt auch, wir haben nicht die Tennis, wir haben nicht das Tennis-Knowledge, um da dagegen zu gehen.
Ja, ich tue es trotzdem.
Ja, Bengt war bereit. Yannick meinte so, ja, machen wir Taui rein in den Pott. Bengt meinte so, aus Prinzip würde ich dagegen gehen.
Aber ich habe die Hand nicht drauf gegeben, weil dafür ist es dann doch zu großer Bullshit, der aus meinem Tennismund kommt. Und da muss ich dann schon sagen, ja, keine Ahnung, aber bin gespannt. Also ist ein Name, den man sich dann für die nächsten Jahre mal merken kann und mal ein bisschen draufschauen kann, wann der so seinen Durchbruch hat. Aber also da laufen halt auch noch ein paar andere rum. Ne? Es ist ja jetzt nicht so, wenn Djokovic dann in Rente geht, dass plötzlich dann alle anderen aufhören, Tennis zu spielen. Da gibt es auch schon noch ein paar Jungs, die auch jetzt schon was gewonnen haben, die das in den nächsten Jahren durchaus fortsetzen wollen.
Ne, und was ich aber trotzdem noch zu der jungen Garde sagen möchte, weil ich habe, wie gesagt, gestern Zverev gegen Khodar geguckt, also auch einer aus dieser jungen Garde, und ich habe mir aber auch Fonseca gegen Djokovic angeguckt. Und was wirklich stimmt, die scheißen sich nicht ein. Und das finde ich, mein Gott, welches Problem hat Zverev, ist halt ein Kopfkrieger. Bei dem geht dann oben immer die Birne an. Und das fand ich sowohl bei Fonseca als auch bei Khodar, wenn die auf Einstand stehen oder es eben dann halt um den entscheidenden Punkt gehen, dann spielen die auf Winner. Dann spielen die nicht auf Rally verlängert, sondern die spielen auf Winner. Und natürlich lässt du dann auch mal, keine Ahnung, irgendwie einen vermeintlichen Vorhandball oder einen Rückhandball halt ins Ausgehen. Und dann denkst du dir so, ja, den hättest du doch irgendwie noch im Spiel halten sollen. Aber es gibt dann eben auch die Szenen, wo du sagst, ey, das war verdammt mutig, den jetzt auf die Linie zu spielen. Aber die treffen die Linie dann auch hochprozentig. Und das finde ich ein geiles Mindset. Und das werden die sich ja auch behalten, wenn die jetzt schon in jungen Jahren...
Ja, wobei, da bin ich gespannt, weil also da sage ich eher, ist das so ein Ding, da kannst du in den jungen Jahren vielleicht ein bisschen befreiter aufspielen und da denkst noch nicht so viel drüber nach, aber über die Zeit merkst du dann, wie relevant solche Punkte dann auch werden und dass du da dann eher mal vorsichtiger wirst. Kann ich mir schon vorstellen, dass das auch eine Storyline wird.
Also zumindest zu gucken fand ich es bei Fonseca, vor allem gegen Djokovic, weil der ja dann hinten raus nochmal 0-2 hinten gewesen und dann hast du auch natürlich das Mindset, scheiß drauf, jetzt habe ich eh nichts mehr zu verlieren. Und bei dem hat es quasi auch immer geklappt, dass halt wirklich diese Einstandbälle dann an den jungen Brasilianer gegangen sind. Aber so zu gucken auf jeden Fall Spaß gemacht. Und deswegen, das haben wir auch schon mal vor ein paar Monaten gesagt, Tennis muss sich um seine Zukunft keine Sorgen machen. Ich meine, mit Sinner und Alcaraz stehen da zwei absolute A-Lister in Bereitschaft, die sind schon längst dran.
Ja.
Und scheinbar ist die ganz, ganz junge Garde dahinter auch richtig gut.
Ja, so sieht's aus. Also freuen wir uns auf hoffentlich ein deutsches Finale oder ein Finale mit deutscher Beteiligung am Sonntag. Gibt's noch was?
Ich habe noch drei kleine Sachen.
Okay.
Das könnten flotter Dreier werden, hätte jetzt irgendein 50-Jähriger gesagt. Wir fangen an mit Handball. Shoutouts gehen raus an die MT Melsungen. European League Finale in Hamburg gewesen. Melsungen, muss ich ehrlich sagen, als absolute Außenseiter da angereist. Halbfinalsieg gegen Flensburg, da haben schon alle gestaunt und sich die Augen gerieben und dann tatsächlich Finale gegen den großen THW Kiel gewonnen.
Ja.
Erster Titel in der Vereinsgeschichte.
Wo aber auch der THW Kiel sich erstmal überhaupt dramatisch gegen Montpellier im Halbfinale das Ticket fürs Finale gesichert hat. Sie führen mit einem Tor, ich glaube 29-28 oder die Richtung. Und Andy Wolf in der letzten Sekunde freie Würfe raus. Also, falls sich irgendjemand gefragt hat, ob der Mann noch in Bestform ist und ob der langsam mal der Zahn der Zeit an ihm nagt.
Nö.
Also, der hat mal jedes Maul gestoppt am Wochenende. Er ist einfach nach wie vor einer der besten Torhüter der Welt. Und gerade in solchen Momenten performt er und zeigt er es.
100%. Und deswegen bei Andy Wolf denkt man ja auch immer so ein bisschen. Ey, wir haben dich gerade schon reingeholt. Fonseca, Tausender auf Top 5.
Wir suchen jetzt Leute aus der Community, die dagegen gehen.
Ja. Da kannst du 1000 Euro verlieren.
Oder gewinnen. Oder gewinnen. Man weiß es nie. Aber ja, da auf jeden Fall schon mal ein geiles Halbfinale gewesen. Aber im Finale war es ja nicht minder dramatisch. Es wurde aber gefolgt vom wahrscheinlich epischsten Interview, das die Handballwelt in den letzten 10 Jahren gesehen hat.
Ich liebe Simic, Torhüter von den Melsungern. Ich würde den wirklich gerne mal persönlich kennenlernen. Mhm. Weil ich stelle mir den auch so vor, hat ein Interview gegeben, natürlich freudentaumelnd und dann aber auch so gemeint, für Simic, Saison ist jetzt vorbei. Ich gehe jetzt saufen. Und die haben, wie gesagt, spielen heute, glaube ich, nochmal Bundesliga, müssen noch zweimal Bundesliga spielen.
Ich bin der Champion.
Ja, ich bin Champion. Saison ist jetzt vorbei. Ich gehe jetzt saufen. Ja. Und dann guckt er dich halt natürlich schon hier mit einer Pulle in der Hand an. Das waren wirklich schöne Bilder.
Ja, auf jeden Fall. Und mein Gott, also für Melsungen ist dieser Titel, glaube ich, auch nochmal viel mehr wert als für den THW.
Ja, so. Melsungen spielt dadurch jetzt Champions League. Das ist schon.
Und beim THW war es halt so der letzte Ausweg, irgendwie diese Saison zu retten. Und für Melsungen war es dann halt die Krone eines sowieso schon sehr langen, sehr erfolgreichen Weges, den sie bestritten haben, der dann jetzt auch mit einem internationalen Titel gekrönt wird. Und du sprichst es gerade an, durch die Reform in der Champions League sehen wir dann auch die Melsungen nächstes Jahr in der absoluten Königsklasse. Und mein Gott, die deutschen Teams haben da einen sehr guten Rekord. Jetzt haben wir auch schon wieder zwei deutsche Teams mit dabei. Da ist es in anderthalb Wochen soweit. Also am Wochenende des ersten deutschen WM-Gruppenspiels ist auch das Champions-League-Finale und letztes Jahr gab es ein deutsch-deutsches CL-Finale. Warum nicht in naher Zukunft nochmal?
Ja. Thema Nummer 2, was ich hatte, da haben wir im Podcast überhaupt nicht drüber gesprochen, auch weil wir aus deutscher Sicht da leider mit einer kleinen Enttäuschung rausgegangen sind. Eishockey-Weltmeisterschaft war. Mhm. Deutschland hat es leider nicht mal aus der Gruppe geschafft. Das war echt ein bisschen enttäuschend. Was ich aufgeschnappt habe auf Twitter, die Schweiz das dritte Mal in Folge in einem Eishockey-Finale, das dritte Mal in Folge verloren.
Hey. Ja, dieses Mal waren es ja, glaube ich, die Finnen, die sie besiegt haben. Hast du den Track-Record von den anderen Finals? Oder,
das weiß ich nicht. Aber ich habe auf jeden Fall auch nur natürlich das entscheidende Tor fällt in Overtime und dann kassierst du da ein Ding und denkst dir schon wieder.
Das
schon wieder, ey.
Ja, muss
Kopf
ich auch sagen.
Hoch Schnippo.
Ja, tut mir ein bisschen leid. Kopf hoch Schnippo, Kopf hoch Yves, unser Cutter vom letzten Jahr, auch Schweizer. Es ist ein sympathisches Völkchen, den man einfach so einen Titel in deren Nationalsport auch gönnt. Deswegen tut mir leid. Vielleicht war aber auch das der Grund, warum Deutschland mit 4-0 drüber gefahren ist über die Finnen, weil die alle mit dem Kopf schon beim Eishockey-WM-Finale waren.
Wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich wird es das gewesen sein. Mein drittes Thema, jetzt muss ich kurz drüber nachdenken. Ah, stimmt, das ist quasi drauf anknüpfend ebenfalls. Im dritten Anlauf zum dritten Mal nicht geschafft. Es war die Aufstiegsspiele Regionalliga in Richtung dritte Liga standen an. Mhm. Lok Leipzig zum dritten Mal gewinnen die ihre Liga, weil da nochmal kurz für alle diejenigen: Es gibt in Deutschland 5 Regionalligen, aber eben nur
noch.
4. Noch, ja. Da können wir wegen mir gleich auch nochmal ganz kurz drüber sprechen, dass das großer Quatsch ist, dass du Meister wirst, aber nicht aufsteigst.
Ja.
Die hatten dann die Aufstiegsrunde quasi gegen Würzburg spielen müssen, haben das in den letzten beiden Jahren schon zweimal verkackt und wieder verloren. Das musst du dir vorstellen, du gewinnst dreimal in Folge, 3 Jahre in Folge deine Liga und dann entscheiden 2 Spiele über deine kommende Saison, ob du halt dritte Liga zocken darfst oder weiterhin in Anführungszeichen Amateurfußball rumdümpeln musst. Und du bekommst da wirklich dreimal einen in die Fresse.
Ja, und es zeigt halt einfach, wie hart dieser Weg aus der Regionalliga in die dritte Liga ist. So, und wie weh so ein Abstieg aus der dritten Liga auch eigentlich tun kann. Weil Lok Leipzig, großer Traditionsverein im Osten und die Fans sehen sich schon lange danach, den Weg endlich mal wieder nach oben antreten zu können. Und ja, dann sind es am Ende die Regularien. So, natürlich gehört dann auch zur Wahrheit dazu, wenn es dann jetzt bald zu einer Regionalliga-Reform kommt und die auf 4 reduziert wird. Da ist ja jetzt gerade so ein bisschen die Debatte. Ist es eigentlich schon durch? Ich glaube noch nicht.
Durch. Aber für mich ist das einzig Logische.
Ja, schon. So, aber das wird natürlich auch bedeuten, dass die Regionalliga nicht einfacher wird. So, dann wird es kein easy Stepper dadurch, um mal eben in die dritte Liga zu marschieren. So, das Niveau wird schon
das
steigen.
Das ist ja gerade auch nicht.
Nee, definitiv. So, und deswegen bin ich dann schon gespannt. Also Lok Leipzig könnte von einer potenziellen Regionalliga-Reform der große Profiteur werden, wenn sie es dann zum vierten Mal in Serie schaffen, da Meister zu werden. Aber das wäre natürlich auch nochmal die Krone, die dem aufgesetzt wird, wenn dann das erste Mal alle Meister aufsteigen und du es dann nicht mehr schaffst.
Dann ist Leipzig kürzlich nicht mehr dabei. Ja. Das wäre tough.
Ja. Gut. Ja, nun gut. Aber wir drücken euch die Daumen, liebe Leipziger. Ihr schafft das schon, auf kurz oder lang. Ich beende die Frage wie immer hier, wenn ich den Laptop auf dem Schoß habe. Wo sind wir gelandet?
Ich habe wieder verpasst, vorher auf meine Uhr zu gucken. Ja, ich habe aber vorher nicht drauf geguckt. 17.12 Uhr.
Jetzt will er schummeln.
Was machen wir? 55?
Nicht schlecht, nicht schlecht. Wir gehen in 4 Sekunden über die 54.
Nehme ich mit. Mit Intro sind wir bei 55.
Ja, so ist es, so ist es. Entsprechend euch eine gute Zeit. Macht euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns in Berlin.